Deutschlandfunk Nova. Update.
Na, seid ihr froh, dass die Lokführer nicht mehr streiken? 5 Tage ging das, jetzt ist es vorbei. Menschen, die pendeln müssen, atmen auf, denn bis zum 3. März wird jetzt wenigstens nicht gestreikt. Das bestätigt Bahnsprecherin Anja Bröker.
Nun gilt die Friedenspflicht und sie bringt Verlässlichkeit in die Zeit der Tarifverhandlungen.
Aber diesen Freitag geht's weiter mit einem Streik im öffentlichen Nahverkehr. Fast überall in Deutschland. Wir sagen euch warum und auch, wie es bei der Bahn eigentlich weitergeht. Außerdem gehen wir einmal in unserer Gewaltenteilung der Demokratie in Deutschland zur Judikative. Oder einfach gesagt, wir reden über das Bundesverfassungsgericht. Das ist das höchste Gericht in Deutschland. Es könnte aber leicht in seiner Arbeit gestört werden. Das befürchten Parlamentsabgeordnete des Bundestags. Deshalb wollen sie das Grundgesetz ändern, damit das nicht so leicht passieren kann. Wir dröseln die Hintergründe auf. Und wir schauen auch auf das Thema der Fußball-Bundesliga am Wochenende. Als ein Schiedsrichter sich während des Spiels Wolfsburg gegen Köln verletzt, braucht es Ersatz. Ein Zuschauer mit Schiri-Lizenz springt ein, als 4. Offizieller an der Seitenlinie. Köln-Trainer Timo Schulz, der war danach sehr zufrieden mit dem Neuling.
Ich habe ihn kurz gefragt, er hatte bis dahin, glaube ich, nur ein Bier getrunken, sagte er, das war schon mal ganz gut zu wissen. Und ich hoffe, der DFB zeigt sich da großzügig, was die Spesenabrechnung angeht, dass er dann auch den vollen Satz erhält. Ne?
Ob er den vollen Satz bekommt und wie normalerweise eigentlich das Verfahren abläuft, wie man Bundesliga-Schiedsrichter wird, das besprechen wir mit Alex Feuerherd vom DFB. Mein Name ist Nick Potthoff, schön, dass ihr zuhört. Hi.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Jetzt ist gerade der Streik bei der Bahn vorbei, ne? Und schon kommt der nächste auf uns zu. Die Gewerkschaft Verdi hat zu Streiks im Nahverkehr aufgerufen. In fast allen Bundesländern, bis auf Bayern. Und das, ja, schon in dieser Woche, nämlich am Freitag. Anne Tepper aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Was genau bedeutet das jetzt?
Also bestreikt werden am Freitag Busse, Straßenbahnen und U-Bahnen, also der Nahverkehr in den Kommunen, in vielen Kommunen. Und weil dann sicher viele aufs Auto umsteigen, kann es auch auf den Straßen voll werden. Der ADAC rät deswegen schon, Fahrgemeinschaften zu bilden oder wenn es geht, vielleicht mit dem Fahrrad zu fahren oder einfach zu Hause zu bleiben und im Homeoffice zu arbeiten, wenn das möglich ist. S-Bahn fahren aber immerhin noch, die gehören ja zur Bahn.
Ja, jetzt war man in der Regel ja auch so viel mit der Bahn und dem Streik beschäftigt. Da fragt man sich, woher kommt jetzt auf einmal dieser Streik von Nahverkehr?
Genau, der kommt von Tarifverhandlungen, nämlich Verdi verhandelt seit einiger Zeit mit den kommunalen Arbeitgebern. Und laut Verdi ist da aber nach der ersten Runde keine Lösung in Sicht. Und mit diesem Streik will die Gewerkschaft jetzt mehr Druck machen auf die Arbeitgeber. Dass in Bayern nicht gestreikt wird, das hat eher formale Gründe. Da gilt nämlich noch der aktuelle Tarifvertrag, aber verhandelt wird auch dort.
Okay, worum genau geht's denn jetzt bei dem Tarifstreit?
Ja, das ist auch ein bisschen ähnlich wie bei der Deutschen Bahn. Es geht um mehr Geld, aber es geht auch um Arbeitsbedingungen. Verdi argumentiert, die Belastung der Beschäftigten im ÖPNV, die nimmt immer mehr zu, unter anderem, weil so viel Personal fehlt und weil die Arbeitsbelastung für alle dadurch steigt. Da werden dann auch mehr Leute krank. Im Kern fordert Verdi darum Entlastung, zum Beispiel durch mehr freie Tage oder eine kürzere Wochenarbeitszeit bei gleichem Lohn.
Soweit zum Streik im Nahverkehr, der am Freitag dann wohl in fast allen Bundesländern stattfinden wird. Bei der Deutschen Bahn ist der Streik ja zu Ende, einen Tag eher als angekündigt. Wie geht's denn da weiter?
Ja, da haben die Bahn und die Lokführergewerkschaft GDL am Wochenende vereinbart, dass ab nächster Woche, ab Montag, wieder verhandelt wird. Offenbar gab es auch schon ein paar grundsätzliche Einigungen, zum Beispiel über einen Inflationsausgleich und dass über Modelle gesprochen wird, um die Arbeitszeit zu verkürzen. Da hatte sich die Bahn lange gesperrt. Ganz sicher ist, bis zum 3. März gilt eine Friedenspflicht. Also zumindest im Fernverkehr drohen erstmal keine neuen Streiks.
Da hat man ja auch in letzter Zeit oder in der letzten Woche auch gemerkt, beim einen oder anderen, da geht das Verständnis schon aus, weil man ja gemerkt hat, das war jetzt schon der 4. Streik der Lokführer in der aktuellen Tarifrunde.
Genau, und das auch 5 Tage, also das ist schon ziemlich lang. Da ist nur jeder 5. Fernzug gefahren und der Bahnstreik hat auch viel gekostet. Der Bahn nach eigenen Angaben 25 Millionen Euro pro Tag. Aber es geht auch nicht nur um Kosten, sondern sie gefährden vielleicht auch die Verkehrswende dieses Streiks, kritisiert zumindest der Geschäftsführer des Verkehrsbündnisses Allianz pro Schiene, Dirk Pflege, heute im SWR.
Die Menschen überlegen sich das 4-mal, 5-mal und noch viel öfter, ob sie ihren Zweitwagen verkaufen oder ihr Auto ganz abschaffen und dann mit dem 49-Euro-Ticket pendeln wollen. Das sind ja große, teilweise Lebensentscheidungen. Und dafür braucht man Vertrauen in die Verlässlichkeit des Systems. Und da schaden permanente Streiks. Und ich glaube, das ist die größte Gefahr, wenn wir jetzt so weitermachen wie in den vergangenen Monaten.
In den letzten Tagen sind vor allem aus CDU und CSU schon Stimmen laut geworden, auch mal Regeln einzuführen für Streiks, besonders in bestimmten wichtigen Bereichen wie der Bahn. Das ist allerdings schwierig. Streiken ist ja ein Grundrecht in Deutschland. Da darf sich der Staat auch nicht einfach so einmischen. Mhm. Und genau an dieser Tarifautonomie will die Bundesregierung auch nicht rütteln.
Zumindest im Fernverkehr brauchen wir uns in den nächsten Wochen keine Gedanken mehr über Streiks machen. Falls euer Leben aber noch mehr von Bussen und Bahnen abhängig ist, am Freitag streikt der kommunale ÖPNV, also Busse, U- und Straßenbahn. Infos hatte Anna Tepper aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Vielen Dank.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir müssen das Bundesverfassungsgericht besser schützen. Das sagen zwei Politiker der Ampel, nämlich die parlamentarischen Geschäftsführer der SPD und der FDP, das sind Johannes Fechner und Stefan Thome. Die haben jetzt eine Idee ins Spiel gebracht, um das zu erreichen. Sie wollen, dass das Gesetz, mit dem die Arbeit des Bundesverfassungsgerichts geregelt wird, nicht mehr so einfach geändert werden kann. Was ist das für ein Plan? Wir sprechen darüber mit Gudula Geuter aus unserem Hauptstadtstudio. Gudula, diskutiert wird ja gerade, ob man Regelungen rund um das Bundesverfassungsgericht ins Grundgesetz schreiben soll. Bisher gibt es ein einfaches Gesetz, das die Arbeit des Gerichts regelt. Was genau soll denn dann jetzt im Grundgesetz festgeschrieben werden?
Naja, der Hintergrund ist, wir erleben gerade in vielen Ländern oder haben es in den vergangenen Jahren erlebt, dass es eine Entwicklung gegeben hat hin zu autoritären Strukturen. Und da kann man sich anschauen, dass es häufig die Verfassungsgerichte sind, die als erstes angegriffen werden. Das kann auf alle möglichen Arten passieren, über die Richterwahl, über Vorgaben, wie das Gericht arbeiten muss. Das kann man regelrecht lahmlegen, wenn man will. Zum Beispiel, wenn man sagt, ihr müsst ab jetzt jede Entscheidung ausführlich begründen oder indem man zusätzlich zu den zwei bisher bestehenden Senaten einen dritten schafft, der dann für alles Wichtige zuständig ist und den mit Richtern möglichst natürlich noch besetzt, die einem passen. Und aus dem folgt schon, was diese zwei wichtigen Politiker der Ampelkoalition jetzt genannt haben. Drei Punkte. Erstens, es gibt zwei Senate. Zweitens, Richter werden für 12 Jahre gewählt. Drittens, das Bundesverfassungsgericht entscheidet, wie bisher selbst, wie es arbeitet, wer intern zuständig ist. Das heißt also die Geschäftsverteilung.
Was dann im Grundgesetz steht, das kann ja grundsätzlich nur mit einer Zweidrittelmehrheit geändert werden. Was soll das bringen?
Ja, der Vorteil liegt auf der Hand. Das braucht eine breite Mehrheit, um das wieder zurückzuändern oder überhaupt zu ändern. Das heißt, wenn jetzt eine Partei, die die Unabhängigkeit des Gerichts angreifen will, eine Mehrheit bekäme, dann könnte sie diese Regeln nicht allein ändern. Der Nachteil ist, auch niemand anderes kann das leicht wieder ändern. Das heißt, man muss sich gut überlegen, was man da tut. Und man muss sich auch überlegen, für welche Regeln man diese zwei Drittel haben will. Derzeit findet insbesondere auch die Wahl der Richter mit zwei Dritteln statt. Das heißt aber andersrum, ein bloßes Drittel kann die Wahl blockieren und damit letztlich eben das Gericht blockieren. Das muss gar nicht mal eine Partei sein. Das können auch Extremisten aus verschiedenen Richtungen sein. Deshalb ist diese Frage des Wahlquorums kompliziert. Bei diesen Vorschlägen der Ampelpolitiker ist sie vielleicht auch deshalb jetzt erstmal nicht mit dabei.
Eine Gesetzesänderung, um das Bundesverfassungsgericht besser vor Feinden der Demokratie zu schützen, das hört man auch in diesem Kontext. Wie viel hatten das, ja, ich sag mal, mit den aktuellen Umfragezahlen der AfD zu tun? Oder warum wird das gerade jetzt diskutiert?
Es geht hier um das Bundesverfassungsgericht und dass die AfD eine Mehrheit auf Bundesebene bekommt, das ist, glaube ich, derzeit nicht zu befürchten. Es gibt aber viele, die sagen, gerade wenn es oder weil es derzeit nicht mit Blick auf unmittelbar zu befürchtende Wahlergebnisse passiert, ist es gut, das Grundgesetz jetzt zu ändern. Und es gibt auch einige Leute, die sagen, das steht sowieso längst an. Über das Bundesverfassungsgericht steht recht wenig im Grundgesetz, weil das ganz lange gedauert hat, bis sich alle einig waren, welche Bedeutung es hat, wie es arbeitet. Das heißt also, das ist ohnehin gut, das mal zu reden. So wie ja auch im Grundgesetz steht, was passiert, wenn der Kanzler nicht gleich gewählt wird und andere Krisenregeln.
Hat denn überhaupt, ich sag mal für den Fall der Fälle, hat die AfD denn überhaupt solche Pläne mal angedeutet oder öffentlich gemacht, dass sie beim Verfassungsgericht was ändern will?
Nein, mindestens nicht offen und nicht als AfD als solche. Aber es geht auch nicht nur um die AfD. Es zeigt eben die Erfahrung aus anderen Ländern, dass Gerichte anfällig sind für autokratische Zugriffe ganz allgemein.
Jetzt, um dieses Grundgesetz zu ändern, beziehungsweise um das Bundesverfassungsgericht besser zu schützen, laut den parlamentarischen Geschäftsführern von SPD und FDP, bräuchten die Ampelparteien auch noch die Stimmen der Union, weil das eben eine Grundgesetzänderung wäre. Ist die Union damit an Bord?
Zitiert ist sie bisher nicht. Ob das ist, weil man sie nicht gefragt hat oder weil sie nicht mit an Bord ist, ist noch unklar. Muss sich in den nächsten Tagen oder Wochen zeigen. Wie du sagst, ohne die Union geht es nicht.
Sagt Gudula Geuter aus unserem Hauptstadtstudio über die Überlegungen von Politikern der Ampelparteien, das Grundgesetz zu ändern, um das Bundesverfassungsgericht besser zu schützen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Hast du was getrunken? Nein. Traust du es dir zu? Ja. Und bam, plötzlich bist du Schiedsrichter in der ersten Fußball-Bundesliga.
Ich habe lustigerweise zu meiner Sitznachbarin, die mich da eingeladen hatte, gesagt, als der Linienrichter einen Ball gegen den Kopf gekriegt hat, kann ja nichts passieren, falls der raus muss. Ich habe ja einen Schiri-Schein, habe ich da schon gesagt. Und 7 Minuten später, dann ging's los.
Das ist Tobias Krull. Der wollte eigentlich nur als Zuschauer das Spiel Wolfsburg gegen Köln anschauen. Daraus wurde nichts. Der Linienrichter musste ins Krankenhaus. Der vierte Schiedsrichter ist eingesprungen und er fehlte dann. Und diesen Job musste Tobias Krull übernehmen. Alles nur, weil er auch einen Schiedsrichterschein hatte. Er hat sich natürlich freiwillig gemeldet. Aber klar ist, so einfach ist der Weg für Schiris nicht in die Bundesliga, normalerweise. Wie der eigentlich ist, das weiß Alex Feuerherd. Er ist beim Deutschen Fußballbund und da der Leiter für die Medienarbeit der Schiedsrichter. Hallo Alex.
Hallo und einen schönen guten Tag.
Für alle, die jetzt hoffen, dass sie aber so schnell Schiedsrichter werden in der Bundesliga, so easy ist das eigentlich nicht, oder?
So easy ist das nicht. Alle Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen fangen tatsächlich ganz unten an und arbeiten sich sozusagen Klasse für Klasse nach oben. Ist also nicht so wie bei den Fußballspielern, dass man da ein Talent entdeckt und dann ist das zack in der Bundesliga, sondern bei den Schiris dauert das länger.
Wie könnte denn so ein klassischer Ablauf aussehen? Also man muss wahrscheinlich viel auf Lehrgänge, viel Erfahrung sammeln. Also wie funktioniert das genau?
In aller Kürze Neulingslehrgang machen, dann ist man erstmal qualifiziert bis in die höchste Kreisliga. Also die höchste Liga im jeweiligen Kreis oder Bezirk. Und dann kann man aufsteigen, Bezirksliga, Landesliga, Verbandsliga, Oberliga, wie sie alle heißen. Man wird immer beobachtet, bekommt Bewertungen dafür. Und wenn man gut ist, um das mal kurz zu formulieren, dann kann man aufsteigen. Das entscheiden ehemalige Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen, die einen beobachten. Da wird am Ende der Saison geguckt, ist der Betreffende oder die Betreffende qualifiziert, eine Klasse höher zu fahren.
Wenn man aufsteigen kann, heißt das ja umgekehrt auch wahrscheinlich, irgendwelche anderen Schiedsrichter werden absteigen. Das heißt, wenn ich es gepackt habe, kann ich mich auch nicht zurücklehnen.
Nein, die Leistung muss man sozusagen ab einer bestimmten Saison immer wieder abrufen. Ab einer bestimmten Klasse ist es auch obligatorisch, dass man mindestens einen Lehrgang pro Jahr ablegt, die sogenannte Leistungsprüfung. Das ist eine Theorieprüfung. Da musst du Regelfragen beantworten oder beispielsweise einen sogenannten Konfi-Test machen. Da kriegst du Spielszenen gezeigt und musst schnell schreiben, wie du da entscheiden würdest und einen Lauftest machen. Das wird dann jährlich wiederholt, um deine Fitness und deine Regelkenntnis zu überprüfen.
Jetzt weiß man auch, Schiedsrichter werden ja auch bezahlt in der Bundesliga. Auch Tobias Krull bekommt ja Geld für seinen Einsatz. Also was bekommen Schiedsrichter denn normalerweise für den Aufwand an so einem Spieltag?
Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen bekommen in diesem Profibereich grundsätzlich erstmal ein Grundgehalt. Das richtet sich ein bisschen danach, sind sie FIFA-Schiris, wie lange sind sie dabei? So im Bereich 60.000 bis 80.000 Euro pro Jahr. Und dann pro Bundesligaspiel kriegt der Hauptschiedsrichter 5.600 Euro. Die Assistenten kriegen die Hälfte, der vierte Offizielle nochmal die Hälfte. Also das Honorar für den vierten Offiziellen beträgt 1.400 Euro pro Spiel.
Weiß man schon, ob Tobias Krull das in dem Fall auch einfach komplett bekommt?
Wir sind da noch im Klärungsprozess. Das ist ja eine wirklich sehr ungewöhnliche Sache, dass sowas passiert. Mhm. Klar ist aber in jedem Fall, egal wie es ausgeht, wir werden uns da erkenntlich zeigen. Sind da gerade dabei, das abzuklären, auch mit dem Schatzmeister, wie wir das Ganze machen können. Also sein Schaden soll der Einsatz natürlich nicht gewesen sein. Wir fanden es super, dass er es gemacht hat. Wir fanden es super, wie er es gemacht hat. Auch der Schiedsrichter Sören Storks war völlig begeistert davon. Mhm. Ist auch sehr, sehr dankbar, dass Tobias Krull da eingesprungen ist. Und auch, was er hinterher gesagt hat, das fanden wir wirklich ganz toll.
Was wäre denn eigentlich gewesen, wenn jetzt kein Schiedsrichter im Stadion gefunden worden wäre?
Dann wäre das Spiel ganz oldschool ohne vierten Offiziellen weitergegangen. Mhm. Den gibt es ja auch erst seit Anfang des Jahrtausends. Dann hätten die drei auf dem Feld das weitergewuppt. Und dann hätte halt der erste Assistent dann sich um die Auswechslung gekümmert beispielsweise. Haben wir auch schon gehabt, dass sich kein Schiri gefunden hat, dass niemand einspringen konnte. Dann geht so ein Spiel eben ohne vierten Offiziellen weiter. Das ist nicht so gut, weil die Trainerbänke natürlich auch mal wieder Bedürfnisse haben und Fragen haben. Ja. Aber wenn es nicht anders geht, macht man ohne weiter.
Jetzt war ja der Fall ganz praktisch auch deshalb, weil er nicht nur einen Schiedsrichterschein hatte, sondern er war, ich glaube, einigermaßen neutral im Stadion. Er hat aber mal in der Jugend beim VfL Wolfsburg gespielt, hatte er gesagt. Wie wäre das denn in so einer Situation, wenn man einen Schiri hat, aber der ist gleichzeitig ein ziemlicher Fan eines Vereins? Da muss man ja auch abwägen, oder?
Das ist schon eine Abwägungssache, das ist schon schwierig. Man muss schon von dem Betreffenden das Gefühl haben, dass er auch neutral ist. Muss man dazu sagen, wenn jemand unparteiischer ist, dann ist er eben unparteiisch. Dann ist er eben ausgebildeter Schiedsrichter oder ausgebildete Schiedsrichterin. Bedeutet, diese Personengruppe ist dann schon in der Lage, auch neutral zu agieren. Klar, der sollte dann nicht in Mütze und Schal natürlich stehen, aber das wird auch überprüft. Kann man den gebrauchen? Und Tobias Krull, da stand die Professionalität überhaupt nicht in Zweifel. Und entsprechend gut hat das auch gemacht. Und auch unparteilich hat das gemacht.
Ja, auf jeden Fall. Tobias Krull, der ist am Wochenende eingesprungen als vierter Offizieller beim Bundesligaspiel Wolfsburg gegen Köln. Hat die Sache fantastisch gemacht. Waren sich alle Beteiligten nach dem Spiel einig. Gesprochen haben wir darüber mit Alexander Feuerherd, Leiter für die Medienarbeit, der Schiedsrichter. Vielen Dank für deine Zeit.
Gerne, danke zurück.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Bauern, die mit ihren Traktoren in Richtung Hauptstadt fahren, um dort das Leben lahmzulegen, um auf ihren Protest aufmerksam zu machen. Das hatten wir gerade erst in Deutschland. Es gab sogar heute wieder Proteste in Hamburg. In Frankreich protestieren gerade aber ebenfalls die Landwirtinnen und Landwirte. Und für heute haben sie eben angekündigt, die Hauptstadt Paris zu belagern. Christiane Kess berichtet für uns von dort. Christiane, die Bauern wollten heute Paris blockieren und belagern. Würdest du sagen, das hat geklappt?
Also der Slogan ist ja tatsächlich die Belagerung von Paris, wie du gerade schon gesagt hast. Und das ist doch ein bisschen übertrieben. Aber ich glaube, ein großes Verkehrschaos wird es demnächst um Paris geben. Es sind 8 Blockaden um Paris aufgebaut auf den verschiedenen Autobahnen. Zum Teil werden einzelne Fahrbahnen blockiert, zum Teil aber auch gibt es komplette Blockaden in beide Richtungen durch hunderte Traktoren. Mauern aus Stroh kann man dort auch sehen. Nicht nur um Paris übrigens wird blockiert. In insgesamt 30 Departements und 16 Autobahnen sind auch Blockaden aufgebaut. Auf der anderen Seite sind in ganz Frankreich 15.000 Sicherheitskräfte im Einsatz. Die sollen diese Blockaden gar nicht verhindern. Das will die Regierung den Landwirten durchaus noch zugestehen, diesen Protest. Aber die Polizisten sollen für Sicherheit sorgen und verhindern, dass die Traktoren in die großen Städte hineinfahren oder auch wichtige Punkte blockieren, zum Beispiel den Großmarkt Rungis südlich von Paris, der wichtigste Versorgungspunkt von Paris durch Lebensmittel. Da steht die Polizei bereits mit gepanzerten Fahrzeugen und sichert die Zufahrtswege ab.
Okay, also beide Seiten haben sich auf jeden Fall gut vorbereitet. Ist aber die Frage, es ist ja eine Protestform der Bauern, was fordern die denn?
Es gibt eine ganze Reihe an Forderungen, die auch noch dazu, je nach Region, wo man hinhört, unterschiedlich sind. Zentral kann man sagen, die Bauern wollen von ihrer Arbeit wieder leben können, denn im Moment ist die Situation, dass sie das schon gar nicht mehr oder kaum mehr können. Ich war letzte Woche in Südfrankreich unterwegs bei Blockaden in Toulouse und da haben mir die Landwirtinnen und Landwirte vor Ort wirklich eine ganze Litanei von Sachen gesagt, zum Beispiel, dass die Regierung die Steuern auf das Diesel für Landwirte erhöht hat, dass sie sich einer unfairen Konkurrenz ausgesetzt sehen durch importierte Lebensmittel. Da ist mir gesagt worden, diese Lebensmittel, die werden unter ganz anderen Bedingungen am anderen Ende der Welt produziert. Wir sind ja gar nicht dagegen, dass wir diese ganzen Normen hier in Frankreich einhalten müssen, aber wir wollen, dass alle nach den gleichen Regeln spielen. Dann kommt dazu, Werkzeug ist teurer geworden, die Maschinen fast um 30%, genauso das Saatgut, das Düngemittel. Es wird auch geklagt über viel zu viel Bürokratie, dass man viel zu viel Formulare immer ausfüllen muss. Und in Südfrankreich kommt dann noch das Problem der Trockenheit, Wassermangel dazu. Das macht vor allem den Obst- und Gemüsebauern dort zu schaffen. Also es kommt wirklich sehr, sehr viel zusammen.
Wie kommen denn diese Forderungen an? Also ist die französische Regierung bereit, auf die Forderungen der Landwirte einzugehen?
Zum Teil ja. Es hat Ende letzter Woche von Premierminister Gabriel Attal schon ein paar Ankündigungen gegeben, erste Maßnahmen den Landwirten entgegenzukommen. Die wichtigste ist, der Staat streicht diese geplante Erhöhung der Steuer auf Diesel für den landwirtschaftlichen Gebrauch. Das war eine wichtige Forderung der Bauern. Außerdem sollen Händler, die den Landwirten zu niedrige Preise zahlen, stärker bestraft werden. Dafür gibt es in Frankreich schon eine gesetzliche Grundlage, die ist aber in den letzten Jahren nicht so richtig angewendet worden. Gabriel Attal hat auch klargemacht, dass Frankreich gegen das EU-Mercosur-Freihandelsabkommen ist, das lateinamerikanischen Ländern einen größeren Zugang zum europäischen Markt ermöglicht. Und Landwirtschaftsminister Marc Fesneau hat auch angekündigt, es wird jetzt noch weitere Vereinfachungen für die Landwirte geben. Man möchte den Bauern auch entgegenkommen bei dieser Klage über zu viel Bürokratie, zu viele Normen. Also da wird noch was passieren. Konkret morgen heißt es, denn da ist auch die Regierungserklärung des neuen Premierministers Gabriel Attal.
Wie ist es denn für die nächsten Tage, was die Proteste angeht? Ist da auch weiteres noch angekündigt?
Also die Landwirtinnen und Landwirte, die jetzt um Paris sind und auf den Straßen, die sagen, wir bleiben notfalls auch die ganze Woche, vielleicht sogar noch länger. Das Ganze wird jetzt abhängen von den Maßnahmen der Regierung, ob die dann letztendlich den Bauern reichen. Bis jetzt ist das ja nicht der Fall. Die Wut hat das überhaupt nicht gelindert. Premierminister Attal hat heute Abend die Chefs der beiden Landwirtschaftsgewerkschaften der größten, FNSEA und Jeunes Agriculteurs heißen sie, zum Gespräch geladen. Also wir müssen schauen, was da rauskommt. Es gibt auch viele Landwirte, die sagen, wir wollen jetzt nicht gleich das große Chaos stiften, wir wollen erstmal abwarten, wie uns die Regierung konkret entgegenkommt. Heißt aber auch, was wir im Moment erleben, könnte erst der Anfang sein.
Sagt unsere Korrespondentin Christiane Kess zu den Bauernprotesten heute in Paris und in vielen anderen französischen Orten, ähnlich wie bei uns in Deutschland. Mal gucken, wie es die nächsten Tage dort weitergeht. Vielen Dank an Christiane Kess.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wenn ihr mit euren Eltern sprecht, fallen da gerne mal Sätze wie, zum 40-jährigen Dienstjubiläum, da habe ich nur einen Blumenstrauß bekommen. Oder in meinen 35 Jahren bei Firma XY hat sich nichts geändert und so weiter. In der Generation unserer Eltern, da wurde oft das Leben lang der gleiche Job beim gleichen Arbeitgeber gemacht. Also quasi, man studiert oder macht eine Ausbildung, dann bis zur Rente ein und derselbe Betrieb. Das können sich heute immer weniger Menschen vorstellen. 4 von 10 Beschäftigten in Deutschland sind aktuell dazu bereit, ihren Job zu wechseln. 4 von 10. Das hat zumindest eine neue Studie im Auftrag des Jobnetzwerks Xing ergeben. Wenn ihr dazugehört und nach was Neuem sucht oder es zumindest plant, wie sollten wir so einen Jobwechsel am besten angehen und erklären? Das hat sich heute Deutschlandfunk Nova-Reporter Matthias von Lieben gefragt.
Milena ist Architektin und obwohl sie erst Anfang 30 ist, hat sie schon 3-mal ihre Stelle gewechselt. Bei ihrem letzten Arbeitgeber hat sie nach 3 Jahren gekündigt.
Der Grund, weshalb ich gegangen bin, ist, dass es für mich nicht mehr so viele Perspektiven gab, aufzusteigen. Und auch einfach die Tatsache, dass ich das Gefühl hatte, das, was ich in der Stelle lernen kann, das habe ich dort gelernt und mitgenommen. Und für mich ist es dann Zeit für was Neues.
Milena hat uns das vor einiger Zeit mal hier in der Ab 21 erzählt. Ein Jobwechsel, sagt sie, stand immer dann an, wenn sie das Gefühl hatte, ich kann meinen aktuellen Job gegen einen passenderen eintauschen. Also wenn einfach ein Upgrade drin war. Sowohl inhaltlich, gehaltstechnisch, aber auch was die Work-Life-Balance angeht.
Für mich war das in jedem Moment ein total befreiendes Gefühl. Man kann das auch vielleicht so ein bisschen vergleichen wie mit Schluss machen oder so. Aber ich muss sagen, dass ich aus jeder Kündigung glücklich rausgegangen bin, beziehungsweise danach was Besseres auf mich zukam.
Schluss machen mit dem Arbeitgeber. Das kann sich aktuell mehr als 1/3 der deutschen Beschäftigten vorstellen, ist das Ergebnis einer neuen Forsa-Studie im Auftrag des Jobnetzwerks Xing. Offen für was Neues sind demnach besonders die 18- bis 29-Jährigen. Fast jeder zweite von ihnen kann sich vorstellen, den Job zu wechseln.
Ich glaube, es zeichnet zum einen den Trend nach, dass Leute, wenn sie unzufrieden sind, das auch eher umsetzen in konkrete Handlungen, sich mit etwas Neuem zu beschäftigen beruflich und vielleicht dann auch nach neuen Job-Opportunitäten zu gucken.
Das ist Ralf Keim, Professor für Betriebswirtschaftslehre und dabei insbesondere für Personal an der Fachhochschule für Ökonomie und Management Oldenburg.
Zum Zweiten ist es ja natürlich so, dass wir in zunehmendem Maße Fachkräftemangel zumindest in Branchen oder Regionen haben, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Und dass in solchen Fällen natürlich die Marktmacht der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer steigt, ist ganz klar.
Doch damit so ein Jobwechsel auch hinhaut, sollten wir einiges beachten und uns zunächst mal ganz grundlegend fragen, was möchte ich eigentlich mit meinem Job erreichen? Ist er Mittel zum Zweck und nur eine Möglichkeit, um mein Leben zu finanzieren? Oder will ich mich in ihm selbst verwirklichen und trotzdem noch genug Zeit für meine Hobbys haben?
Und je bedeutsamer das für mich ist, desto genauer sollte ich überlegen, was macht es dann wirklich für mich aus? Ist es wirklich der Jobtitel? Da kann man sicherlich sagen, der spielt für jüngere Leute heute eine geringere Rolle. Für andere ist es vielleicht der Inhalt der Aufgabe. Für andere ist es vielleicht die Lernkurve. Und dann sollte man sich fragen, was bin ich bereit quasi zu investieren? Also was ist mein Input, den ich leiste? Bin ich zum Beispiel bereit, auch in eine andere Stadt zu gehen oder ähnliches?
Habe ich das alles für mich klar, kommt Schritt 2. Mal zu checken, welcher Arbeitgeber und Job zu meinem Anforderungsprofil passt. Dabei unbedingt auch über den Tellerrand schauen, sagt Ralf Keim. Quereinsteigende werden nämlich immer häufiger gesucht. Wenn ich aber wirklich alle 3 Jahre wie Milena den Job wechsle, muss ich mich nicht irgendwann mal dafür rechtfertigen?
Das hängt sicherlich so ein bisschen auch von der Branche ab, also in tradierten Branchen. Ich nenne jetzt einfach mal exemplarisch die Versicherungs- oder Bankenbranche. Die gucken da vielleicht sicherlich noch mal ein bisschen kritischer drauf als jüngere Branchen wie vielleicht in der IT. Aber dieses Grundsätzliche, dass man sagen kann, nach 3 Wechseln ist man irgendwie verbrannt, das hat sich Gott sei Dank im Arbeitsmarkt nicht durchgesetzt. Da ist man heute Gott sei Dank flexibler.
Jetzt sitzt ihr aber in einem Vorstellungsgespräch, bewerbt euch gerade für den 4. Job und werdet explizit danach gefragt, warum ihr so oft gewechselt habt.
Dann ist ein Thema schon mal ganz wichtig, dass man das selber nicht als Makel bewertet.
Sagt Aische Semis-Ewald. Sie arbeitet selbst als Personalerin für ein internationales Unternehmen. Wenn wir selbst schon denken, ich habe so oft gewechselt, eigentlich sieht das doof aus in meinem Lebenslauf, dann strahlen wir das auch aus, sagt sie. Und empfiehlt deswegen, schon vorher überlegen, wie wir das erzählen?
Also ja, im Sinne von auch, was habe ich dadurch gelernt, was habe ich dadurch mitgenommen, was ist das Positive darin, damit der Gegenüber nicht schon so denkt, ja, die war ja da und dann war sie da nicht erfolgreich, dann ist sie dorthin gegangen. Das ist halt wichtig, wie man es verpackt, ja.
Ist jetzt kein Freifahrtschein, um zu lügen. Allerdings sollten wir die Gründe für den Wechsel geschickt erklären und Skills hervorheben, die wir vom alten Arbeitgeber mitbringen in den neuen. Architektin Milena empfiehlt auch, einfach selbstbewusst zu sein, denn der demografische Wandel, der verschafft uns eine neue Verhandlungsmacht.
Ich glaube, dass unsere Generation gerade in allen möglichen Branchen dafür sorgt, dass ArbeitgeberInnen dazu gezwungen sind, sich zu fragen, was wünscht sich diese Generation und wie können wir das ermöglichen.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.